Deutschlandfunk Kultur Breitband.
Hallo, herzlich willkommen. Die Digitalisierung der Welt und alles, was damit zusammenhängt, das interessiert uns bei Breitband. Jede Woche sprechen wir über aufregende, überraschende, manchmal auch verstörende Aspekte des digitalen Fortschritts und beleuchten, wie unser Leben dadurch beeinflusst wird. Und wenn ich sage wir, dann meine ich das ganze Breitband-Team. Mein Name ist Martin Böttcher. Zwei weitere aus diesem Team sind heute gemeinsam mit mir am Mikro. Hagen Taschüren und Dennis Kogel. Schön, dass ihr da seid.
Ja, hallo.
Hey.
Hagen, ganz kurz. Du wirst uns gleich etwas über Google erzählen. Ein wichtiges Ding ist da gerade passiert in den USA. Ein Gericht hat befunden, dass Google gegen das Wettbewerbsrecht verstößt, weil sie als Suchmaschine ihr erarbeitetes Monopol missbrauchen. Könnte sich einiges für uns ändern, oder?
Ja, die Nachrichten sind tatsächlich massiv und das Internet könnte in Zukunft anders aussehen dadurch.
Darüber sprechen wir gleich. Dennis, dein Thema ist sehr viel leichter. Mhm. Memes bei Olympia. Muss man noch erklären, was Memes sind?
Ja, komm, also lustige Momente, die man gerne teilt. Und ich dachte, leichtes Thema, aber ich war dann doch fasziniert davon, dass da doch ein bisschen mehr drin steckt.
Klingt gut. Wir haben noch ein Thema, Open Source. Man mag es kaum glauben, aber Deutschland scheint in Sachen Software für die öffentliche Verwaltung, deren Quellcode für jeden offengelegt wird, ganz gut dazustehen. Aber fangen wir mal mit dem gewichtigsten Thema der Woche an. Hagen, du bist bei deiner Recherche erst einmal in ein kleines Problem gerannt, oder?
Genau, ich wollte eigentlich über was ganz anderes reden, nämlich, dass Google und die Plattform Reddit einen Deal gemacht haben, der mit Gewohnheiten im Internet gebrochen hat, mit so alten Konventionen. Nämlich, eigentlich war es ja immer so, ich packe was in das Internet und alle Suchmaschinen können es lesen. Schließlich habe ich was davon, die schicken ja Leute zu mir. Allerdings hat sich Reddit jetzt von Google bezahlen lassen und sagt, Bing, DuckDuckGo, Quant, wie die ganzen anderen Suchmaschinen heißen, ihr müsst draußen bleiben.
Dann kam aber Montag das Gerichtsurteil, das alles über den Haufen geworfen hat. Nämlich hat ein Gericht in den USA entschieden, dass Google ein Monopol ist, dieses Monopol missbraucht und deshalb reguliert werden muss. Das sind natürlich die größeren Nachrichten, ne?
Genau, ich saß da so und dachte, nein, ich muss meine ganze Recherche jetzt wegwerfen, weil natürlich ist das wichtiger. Aber je mehr ich dann darüber nachgedacht hatte, dachte ich, irgendwie ist das schon die gleiche Story, weil im Grunde geht es darum, wir hatten die letzten 20 Jahre sehr stetiges Internet, das sich natürlich entwickelt hat und das scheint sich jetzt auf einen Schlag von ganz vielen Seiten zu ändern.
Schauen wir uns mal dieses Urteil von Montag an. Was genau wird Google vorgeworfen? Wo ist der Wettbewerbsverstoß beziehungsweise inwiefern genau ist Google eigentlich Monopolist?
Also in diesem Fall geht es um die Google-Suche. Dass das jetzt ein Monopol ist, ist wenig überraschend. Laut Statista sind global 80% aller Suchmaschinenanfragen bei Google. In den USA ist der Anteil sogar noch höher. Und das Problem ist, wie sie diese Position verteidigen. Wir haben es letzte Woche auch schon im Breitband gehabt, wo unsere Kollegin Jenny Gensmer darüber gesprochen hat, wie es Mozilla, den Machern von Firefox, geht und dass die zum Beispiel 400 Millionen Dollar im Jahr von Google bekommen, damit das die Standardsuchmaschine ist. Bei Apple ist die Summe absurd. Das sind über 20 Milliarden Dollar im Jahr, die Apple dafür bekommt. Da ist dann auch rausgekommen, da geht es auch darum, nicht nur, dass das exklusiv ist, sondern Apple hat sehr viel Geld und Google hat Angst, Apple könnte irgendwann seine eigene Suchmaschine bauen. Aber warum sollte man das machen, wenn man 20 Milliarden einfach so bekommt? Und da kann natürlich kein Konkurrent mithalten. Niemand anders könnte Apple oder auch Mozilla so viel Geld bieten.
Google verdient allein mit der Google-Suche Unsummen. 175 Milliarden Dollar sollen es letztes Jahr gewesen sein. Was sind jetzt die Konsequenzen für diesen Riesenkonzern, der sich das ja wahrscheinlich auch nicht gefallen lassen wird?
Das ist noch ein bisschen unklar. Auch Google weiß es nicht genau. Das Einzige, was die mir gesagt haben, war, wir gehen auf jeden Fall in Revision. Aber die Sache ist, das Gericht hat jetzt entschieden, das ist ein Monopol, das wird auch missbraucht. Aber wie das in Zukunft verhindert werden soll, wie das reguliert werden soll, das ist ein extra Verfahren, das wird anders entschieden. Aber die Konsequenzen könnten groß sein. Also theoretisch könnte Google dadurch sogar zerschlagen werden. Das ist aber eher unwahrscheinlich, auch weil überhaupt nicht klar ist, wie soll man Google überhaupt zerschlagen? Das hat mir Paris Marx erklärt. Der ist Autor des Newsletters Disconnect und Host vom Podcast Tech Won't Save Us. Und er hat das hier gesagt.
If you think about kind of major breakups in the past in the United States, things like Standard Oil or AT&T, you know, you basically kind of broke them up along geographic lines.
Genau, er spricht darüber, dass man natürlich früher so Unternehmen sehr einfach aufteilen konnte mit, okay, ihr habt jetzt die Westküste, ihr habt die Ostküste, aber wie will man das denn mit einer Suchmaschine machen? Man kann nicht sagen, das ist das Kalifornien-Google, das ist das New York-Google. Das ist ein bisschen unklar, wie man das denn aufteilen soll. Man könnte natürlich sagen, es gibt jetzt Chrome oder Android, aber das sind ja eigentlich gar nicht wirklich Businesses. Die dienen alle nur dazu, dass mehr Suchanfragen bei Google landen. Darum wäre eine andere Möglichkeit, dass Google diesen Suchalgorithmus, den sie haben, in Zukunft lizenzieren müssen. Dass dann Bing kommen könnte, dass dann ein neues Unternehmen kommen könnte, den lizenziert, aber die eigene Suchmaschine darauf baut und eine hübschere Webseite baut, eine bessere Nutzererfahrung in irgendeinem Sinne gestaltet und so eine Konkurrenz dazu wird, dass das halt quasi behandelt wird wie so öffentliche Infrastruktur, dieser Suchalgorithmus von Google.
Wenn man diesen Begriff große Regulierung hört, klingt natürlich spannend, aber wenn wir in die Vergangenheit blicken, kann man dann auch gleich wieder skeptisch werden. Ende der 90er zum Beispiel, da hatte ein Gericht ja die Zerschlagung von Microsoft angeordnet, zu der es ja dann aber nie gekommen ist. Wird das Google-Urteil also auch verwässert werden?
Das kann natürlich sein, aber ich denke, selbst wenn es so ist, alleine dieser Prozess, dass da jetzt die Gefahr droht, dass da jetzt so viele Klagen kommen, dass diese Regulierung stattfindet, das könnte schon ein starkes Signal sein, dass Google Dinge ändert. Weil das war auch bei Microsoft damals so, das meinte zumindest Mitch Stolz, der ist von der Electronic Frontier Foundation, das ist eine Organisation für digitale Bürgerrechte, und er erinnert sich daran, was das damals bei Microsoft für Auswirkungen hatte.
And that really did have a big impact on Microsoft. In fact, according to many people, it caused Microsoft to withdraw its plans to try to squash companies like Google.
Genau, weil früher war Microsofts Strategie wirklich noch, wir kümmern uns darum, dass die anderen Unternehmen wirklich klein gehalten werden, gar nicht eine Chance haben, groß zu werden. Und das hat sich nach diesem Urteil oder dem ganzen Verfahren darum dann geändert, dass Unternehmen wie Google überhaupt eine Chance hatten zu entstehen oder auch Facebook. Also das Internet, wie wir es heute haben, hängt schon mit diesem Microsoft-Urteil von damals zusammen. Wie genau das jetzt bei Google sein wird, das ist unklar, aber es wird sich ziemlich sicher stark ändern.
Das ist ja auch die These, mit der du deine Recherche gestartet hast, nachdem Reddit, eine Seite, die ganz viele verschiedene Internetforen und damit auch sehr viel Expertise sammelt, angekündigt hat, alle Suchmaschinen auszusperren, die nicht für die Reddit-Inhalte zahlen. Und bisher ist nur Google auf diesen Deal eingegangen.
Genau, und das hatte mich deshalb interessiert, weil ja große Teile des Internets, wie wir es kennen, auf einem sozialen Vertrag basieren. Es gibt keine Gesetze, die sagen, man muss das so oder so machen, sondern es war normal. Wir haben halt alle Suchmaschinen reingelassen. Es gibt diese Datei, robots.txt nennt sich das. Wenn man es auf der Website ist, kann man sagen so, ja, Suchmaschinen können rein, Suchmaschinen können raus. Und die Suchmaschinen haben sich dann daran gehalten. Da gibt es jetzt KI-Startups, die sich nicht mehr dran halten. Auch wenn man es nicht will, lesen die mit. Weil es ist halt kein technischer Zwang, sondern eine Konvention, auf die wir uns alle geeinigt haben. Oder wenn wir halt gesagt haben, ja, die Suchmaschinen, die dürfen uns alle lesen, weil wir haben ja einen Vorteil davon, die kommen ja zu uns. Das führt dazu, dass wir besser gefunden werden. Aber all das gilt einfach nicht mehr, weil das Problem mit Suchmaschinen wie Google oder diesen Newcomern ist, die sind so mächtig, die haben so viel Geld, warum sollten die sich noch an diesen sozialen Vertrag halten? Google und Chatbots wie ChatGPT, die schicken halt immer öfter Leute gar nicht mehr auf diese Webseiten. Wir kennen das alles, dass diese Infoboxen kommen, wo wir die Informationen schon kriegen, bevor wir irgendwas anklicken müssen. Und dann ist es für Reddit-Sicht eigentlich der Realität ins Auge geblickt, ne? Dass sie sagen, ey, wir verkaufen einfach unsere Inhalte, statt darauf zu setzen, dass uns noch NutzerInnen geschickt werden.
Wenn wir mal kurz überlegen, wie ist das eigentlich passiert? Zum Beispiel bei Google, das war doch das Produkt, das es Nicht-Nerds überhaupt erst möglich gemacht hat, sich im offenen Internet zurechtzufinden. Oder, du hattest es schon erwähnt, die 400 Millionen Dollar, die Mozilla von Google bekommt, die helfen doch eigentlich dabei, dass Browser wie Firefox überhaupt existieren können.
Ja, und dann kam halt, das waren so kleine Startups, und dann kam die Monopolisierung von denen. Diese Unternehmen sind einfach so mächtig. Warum sollten sie sich noch für die Interessen der NutzerInnen einsetzen? Wir benutzen doch sowieso Google. Also Paris Marx erklärt das Ganze so.
These companies have explicitly tried to design the experience of going online in that way and to discourage you from using the internet in other ways.
Also die Unternehmen haben sich entwickelt von, wir schicken die Leute auf andere Seiten, wir sind ein gemeinsames Internet, das zusammen miteinander interagiert, sondern sie setzen einfach darauf, die Leute holen wir zu uns und wir behalten die einfach bei uns und finden dann Wege, das so zu monetarisieren. Warum sollten wir anderen die Chance geben, daran mitzuverdienen? Und das ist halt auch diese Sache mit Mozilla. Also klar ist es gut, dass Microsoft Mozilla Geld gibt, aber am Ende ist das ja, damit die dann wieder bei Google landen, die Leute, die Firefox benutzen. Und das kann ja auch irgendwie nicht die Antwort sein. Das meint auch Friederike Kaltheuner, die ist Expertin für den Einfluss von Technologien auf unsere Gesellschaft und die Politik. Und die meinte, es ist halt wirklich ein Problem, wenn Firmen nur wegen Google existieren können.
Gleichzeitig, das kann ja auch nicht sein, dass so viel der Open-Source-Bewegung von Google abhängig ist. Wir haben in Deutschland den Sovereign Tech Fund. Das ist ein Versuch, mit öffentlichen Geldern Alternativen zu schaffen oder öffentliche Gelder bereitzustellen für Open Source. Nicht nur für die Entwicklung neuer Ideen, sondern auch für die Wartung dieser Infrastruktur. Der Status quo ist einfach inakzeptabel, würde ich sagen.
Also sie sagt dann halt, das Geld darf halt eigentlich nicht von Big Tech kommen. Wir müssen andere Wege finden, coole Projekte, die gut für uns alle sind, irgendwie auch öffentlich zu finanzieren. Und bei sowas kann so ein Urteil wie in den USA natürlich helfen, weil es so ein verpflichtendes Rütteln am Status quo dadurch quasi wird. Und dann zu einem Ergebnis hat, das können wir noch nicht absehen, aber dass es halt wenigstens überhaupt die Chance gibt, dass wir alle merken, so kann es nicht weitergehen.
Aber wie kann es denn weitergehen? Was denkt ihr? Also ich denke jetzt erstmal so, tatsächlich das Netz, wie wir es kennen, oder diesen Aufbau, diese Struktur, unser auf Google verlassen, ist wahrscheinlich wirklich vorbei, oder?
Ich fand das total faszinierend, was du gesagt hast, Hagen, mit diesem Lizenzieren, dass das vielleicht eine Idee ist, weil ich dann glaube, vielleicht könnten ja wirklich Konkurrenzprodukte kommen, also Konkurrenzsuchmaschinen, die auf dieser sehr, sehr guten Google-Suche aufbauen und quasi so ein anderes Internet uns präsentieren, weil das, was ja jetzt gemacht wird mit den KI-generierten Ergebnissen, die Leute gar nicht auf die Webseiten leiten, das könnte auch dazu führen, dass Webseiten sterben, weil dann nicht genug Werbeeinnahmen sind und so weiter und so fort. Und wenn dann eine Alternative entsteht, die das vielleicht nicht macht, sondern so ein anderes Internet präsentiert, das finde ich irgendwie interessant. Also das könnte eine Chance sein.
Ich denke auch, dass genau das eigentlich die Chance sein kann, dass man von früher lernt, wo wir die Eisenbahnen dann, die dann verstaatlicht wurden, aber es geht natürlich auch anders, dass wir gesagt haben, okay, ihr seid ein Monopol, wir akzeptieren, dass ihr ein Monopol seid, aber das führt zu neuen Spielregeln, sodass ihr halt anderen ermöglichen müsst, auf eure Technologie aufzubauen. So, wir haben ein Stromnetz, aber können aus ganz vielen Stromanbietern wählen, wie wir dieses Stromnetz benutzen. Und wahrscheinlich ist das wirklich die Sache, diese Big Tech-Infrastruktur. Wir sagen schon immer Infrastruktur, wir müssen sie so behandeln, wie wir Autobahnen und alles Mögliche auch behandeln.
So, über Google als Monopolisten haben wir gesprochen. Dabei ist auch schon der Begriff Microsoft gefallen. Microsoft nicht mehr ganz so beherrschend vielleicht wie früher, aber wir hier beim Deutschlandfunk Kultur zum Beispiel lesen unsere Mails mit Outlook. Wir schreiben Texte in Word und machen unsere Redaktionskonferenzen per Teams. In der Stadtverwaltung oder beim Finanzamt ist es oft nicht anders. Die in deutschen Behörden eingesetzte Bürosoftware ist eben meist Microsoft Office. Hagen, Dennis, was nervt euch am meisten an Microsoft?
Mich nervt am meisten, dass ich für meinen Gaming-PC eine teure Windows-Lizenz gekauft habe und mir trotzdem Werbung im Startmenü angezeigt wird, wo ich dann auch, wofür bezahle ich eigentlich?
Ja. Ich bin auch genervt davon, dass mehr KI-Funktionen eingebaut werden sollen, dass da jetzt so ein kleiner Co-Pilot-Button ist und sowas. Ich will das nicht, brauche das gerade nicht. Vielen Dank, Dankeschön. Warum ist das da? Ja, keine Ahnung.
Ich finde den Microsoft-Update-Automatismus furchtbar. Gott, ja. Den kann man ja nicht richtig abschalten. Aber gut, so ist es natürlich. Es gibt Alternativen zu Microsoft, ich meine jetzt nicht Apple, sondern Open Source, Software, deren Quellcode offengelegt wird, jeder kann sie nutzen und weiterentwickeln, eine Bürosoftware auf Open Source Basis, für die sich auch international interessiert wird, die kommt, Überraschung, aus Deutschland. Sie soll in wenigen Monaten zur Verfügung stehen. Hören wir mal kurz rein, was daran für die bundesdeutsche Verwaltung interessant ist.
Digitale Souveränität ist etwas, was uns total beschäftigt. Das ist natürlich nochmal in den Fokus gekommen, jetzt auch durch die geopolitische Lage. Also das Entscheidende ist, dass wir uns unabhängiger aufstellen und gleichzeitig auch viele Akteure mit einbeziehen und uns andockfähig machen. Dafür ist die Souveränität entscheidend. Ein wichtiges Element ist Open Source. Das ist sicherlich, ich würde mal sagen, die wichtigste Säule, aber es werden wahrscheinlich noch weitere Säulen dann sukzessive wachsen.
Das sagt Markus Richter, Staatssekretär im Bundesministerium des Innern und für Heimat sowie Beauftragter der Bundesregierung für Informationstechnik. Bei der Smart Country Convention 2023 hat er das gesagt. Das Open Source Projekt, das auch international für Interesse sorgt, das heißt Open Desk. Es soll Ämtern und Behörden eine Alternative zu Microsofts Bürosoftware anbieten. Einzelne Teile davon kennt man vielleicht schon. Der Arbeitsplatz bündelt verschiedene Open-Source-Anwendungen wie Open Exchange für E-Mail, Nextcloud für die Dateiablage, Jitsi für den Videocall. Erste Verwaltungen, wie etwa das Robert-Koch-Institut, nutzen OpenDesk bereit. Also alles toll in Sachen Open-Source in der Verwaltung in Deutschland. Das wäre tatsächlich überraschend und das will ich mit Sabine Griebsch, IT-Krisenmanagerin, besprechen. Hallo Frau Griebsch.
Hallo.
Warum braucht es Open-Source-Software in der öffentlichen Verwaltung? Können Sie uns dazu Ihre Meinung nochmal sagen?
Naja, also ich glaube, in erster Linie müssen wir erstmal gucken, dass Open Source und wenn wir gerade von Microsoft im Vorfeld gesprochen haben, also dieses Schwarz-Weiß-Denken nicht mehr aktuell ist. Also das heißt, die Masse der eingesetzten proprietären Software ist auch zum größten Teil schon Open Source und die Frage ist natürlich, die sich hier in erster Linie stellt, die liegt auf Recht und Besitz. Also das heißt, aktuell kauft die öffentliche Verwaltung für viel Geld Nutzungsrechte ein und hat dieses Stück Software eben nicht. Und abseits dessen ist Open Source halt für die öffentliche Verwaltung wichtig. Es bietet erhebliche Vorteile eben in Bezug auf Transparenz, auf Kosten, auf Sicherheit, auf Flexibilität. Das heißt also, wenn Quellcode öffentlich einsehbar ist, dann fördert das natürlich Vertrauen in Integrität und Sicherheit der Software. Das heißt, Daten liegen meistens nicht freiwillig im Amt. Also da ist es dann schon auch einmal sinnvoll, sich den Quellcode für diejenigen, die das können, sich anzugucken, gegebenenfalls Anpassungen vorzunehmen, aber tatsächlich auch zu schauen, ob dort die Sicherheit denn so in der Form gegeben ist, wie sie denn notwendig ist.
Ist denn die Microsoft-Update-Panne vor 2 Wochen auch ein Beispiel dafür, dass Open Source wichtig sein könnte?
Ja, vielleicht kann man das gar nicht so richtig sagen. Ich glaube, das kam wirklich zum Tragen, weil die Software eben breite Anwendungen in der öffentlichen Verwaltung hat. Es kann aber tatsächlich auch mit jeder anderen Anwendung passieren. Also wir hatten die XZ-Geschichte dort in jüngster Vergangenheit. Also insofern sind wir nicht davor gefeit, wenn wir auch Open Source einsetzen.
Ist es denn wichtig, dass die Software aus Deutschland kommt, dass wir also die Entwicklung dieser Open Source hier fördern und finanzieren?
Vielleicht kann man das gar nicht so einfach sagen. Also Open Source ist ja zunächst mal offen. So. Und offen heißt eben auch, dass sie auf eine Community baut, wo die Entwickler sitzen, ist da vollkommen unerheblich. Also wenn wir Aufträge vergeben, vergeben wir sie ab einem bestimmten Schwellenwert eben europaweit. Also zumindest wenn jetzt kein Konstrukt, wie beispielsweise die Zendis bemüht wird, die über Inhouse-Vergaben eben Beauftragung erheblich einfacher macht. Aber eben warum Deutschland? Also die Anforderungen der öffentlichen Hand sind extrem spezifisch. Das heißt, wann immer sich ein Gesetz ändert, wenn immer irgendwelche Richtlinien sich ändert, müssen hier Anpassungen vorgenommen werden. Ich weiß nicht, ob das bei irgendwelchen Entwicklern, die in anderen Ländern sitzen, so attraktiv ist, diese Dinge umzusetzen, mal abgesehen davon, dass unsere Rechtstexte und so weiter, da muss viel übersetzt werden. Also das heißt, wir müssen hier in der Lage sein, eben in einen Austausch zu gehen in der öffentlichen Verwaltung, also auch sehr nah meines Erachtens zwischen denjenigen, die in der öffentlichen Verwaltung sitzen und denjenigen, die es dann dort aufgrund der Anforderungen formulieren und eben dann entwickeln. Aber wir müssen in der Lage sein, eben unsere Anforderungen zu formulieren. Und tatsächlich haben wir hier in Deutschland, wenn wir es hier umsetzen, die Chance, ein Ökosystem entstehen zu lassen, das eben sich auch bemüht, eben auch Open-Source-Software in eine kommerzielle Nutzung zu überführen. Und wir brauchen hier auf jeden Fall die Fähigkeiten, die entsprechenden Anwendungen ja eben auch zu entwickeln mit unseren Partnern.
Die Zendis, das ist das Zentrum für digitale Souveränität in der öffentlichen Verwaltung. Die Zendis hat diese Office-Alternative Open Desk ja in Auftrag gegeben. Mehrere europäische Länder wollen diese Software haben. Warum ist das denn so attraktiv dann international?
Man ist ja in verschiedenen Ländern schon teils seit Jahren aktiv im Bereich Open-Source-Entwicklung und insbesondere eben auch in den Niederlanden und Frankreich. Und Deutschland fasst das jetzt zu einem Open-Source-Ökosystem zusammen, das Dinge eben auch verwaltungsspezifisch weiterentwickelt, hat auch tatsächlich viel richtig gemacht. Also die veröffentlichen kompletten Quelltext auf Open Code. Das brachte mit Open Desk eben eine einfache und vor allem funktionsfähige Suite heraus. Das hatten wir so im Vorfeld noch nicht mit einer anderen Lösung und setzt eben auch auf bewährte Werkzeuge und zeigt eben auch Möglichkeiten auf, das breit in Nutzung zu bringen. Also mit Blick auf Open Desk haben wir tatsächlich hier auch ein französisches Stück Software drin und das bedeutet natürlich auch, dass wir hier, wir jetzt nicht sagen Markt, also Open Source, es ist eine Community, dass wir hier eben auch die Technologie für andere Länder zur Verfügung stellen und hier eben auch wieder neue Entwickler rekrutieren können.
Aber würden Sie so weit gehen und sagen, Deutschland ist heimlich und vielleicht überraschend auf einmal europäischer Vorreiter beim Thema Open Source Software in der öffentlichen Verwaltung?
Deutschland und Frankreich arbeiten ja in der Hinsicht schon super eng zusammen. Frankreich hat ja da auch so eine Art Zendis. Und das heißt also, diese beiden Organisationseinheiten arbeiten super eng zusammen. Danach haben wir ein Interesse. Österreich, Schweiz, Niederlande. So richtig heimlich ist es nicht mehr. Also zumindest nicht mehr europaweit. Und mit Blick auf das internationale Interesse sind da natürlich auch schon Länder, die dort durchaus auch auf die Zendis gucken.
Gleichzeitig scheint Deutschland den eigenen Ansprüchen nicht genügen zu können. Im Koalitionsvertrag, da hat die Ampel ja vereinbart, Softwareentwicklungsaufträge, die sollen in der Regel als Open Source beauftragt werden. Die digitalpolitische Sprecherin der Linken, Anke Domscheit-Berg, sagt nun aber, nur etwa 3% aller vom Bund beauftragten Softwareaufträge, die werden als Open Source beauftragt. Wo stehen wir in Deutschland in Sachen Open Source?
Naja, wir haben jetzt einen kleinen Blick auf der Bundesebene. Ne? Also diese 3% bezieht sich ja tatsächlich nur auf die Bundesministerien. Ich meine, dass sehr viele Länder noch nicht in der Zendis sind. Das heißt, das Interesse durchaus Open Source zu nutzen. Und ich glaube, der Wille ist überall da. Ich sehe wenige Projekte, die irgendwo in the wild funktionsfähig sind. Das heißt also, es ist super schade, dass die Ministerien gerade so schlecht abschneiden, weil die dann natürlich auch mit so einer Vorbildfunktion agieren. Ich wüsste aber tatsächlich auch von wenigen Ländern und auch absolut wenigen Kommunen. Ich glaube, unser Vorreiterprojekt oder unser Vorzeigeprojekt ist die Corona-Warn-App, aber so richtig viel ist, glaube ich, im Gesundheitsministerium passiert und im Landwirtschaftsministerium, wenn ich mich recht erinnere. So, ja, also insofern, es sieht noch ein wenig mau aus.
Wenn wir da noch mal ganz kurz drüber sprechen, woran das liegen könnte. Zendis-Geschäftsführer Reckard Lodde, der kritisierte in einem Interview mit netzpolitik.org im April, dass es zu langsam gehe, dass ihnen zu wenig Geld für Open-Source-Entwicklung zur Verfügung gestellt wird. Wird in Deutschland Ihrer Meinung nach genug getan?
Nee, tatsächlich nicht. Also das Thema ist absolut noch so ein Nischenthema in meiner Bewertung für die öffentliche Verwaltung. Ich glaube, das liegt aber auch eben daran, dass diejenigen, die es nutzen und anwenden, dort noch zu wenig Berührungspunkte haben. Also das heißt, wenn ich Open Source eher in so eine Richtung Reallaborsituation schieben würde, wo ich abseits des Blicks auf Software und auf Technologien, die wir ja auch haben und die auch Anwendungen, die auch verfügbar sind, nur gegebenenfalls noch nicht in diesem Ökosystem überführt sind und für die Verwaltung passend gemacht wurden, dann führt das eben dazu, dass ich eigentlich die Chancen verpasse, hier Mitarbeitende der öffentlichen Verwaltung in eine reale Laborsituation zu bringen, um zu prüfen, ob ich diese Dinge verwenden kann und welche Auswirkungen, also beispielsweise Änderungen und so weiter haben und wie ich diese Dinge eben gescheit überführen kann. Also ich glaube, den Blick darauf zu richten, würde uns hier weiter voranbringen.
Open Source, das wird ein Thema sein, was uns noch lange beschäftigt, in der öffentlichen Verwaltung und auch darüber hinaus. Vielen Dank an die IT-Krisenmanagerin Sabine Griebsch.
Vielen Dank.
Monopole im Tech-Sektor, Open Source in Deutschland, das sind natürlich wichtige Themen. Aber wo bleibt der Spaß, könnte man fragen. Und damit zu unserem letzten Thema hier. Morgen enden die Olympischen Spiele. Was bleibt? Hunderte von Stunden von Berichterstattung, viele Geschichten, viele Medaillen, viele außergewöhnliche Leistungen und für, sagen wir mal, netzaffine Menschen, da bleiben Memes von Olympia. Also diese vielen, vielen witzigen, absurden, merkwürdigen Videos, Fotos und Vorlagen, die auf TikTok, Instagram und anderen Plattformen geteilt werden. Und zwar, so unser Eindruck, viel ausgiebiger als in der Vergangenheit. Warum passt das eigentlich so gut zusammen? Olympische Spiele und Social Media, vor allem TikTok, darüber wollen wir sprechen. Dennis,
jo.
Du hast dich damit beschäftigt. Klären wir gleich die wichtigste Frage. Was ist dein Lieblingsmeme der Olympischen Spiele?
Yusuf Dikeç, der türkische Sportschütze, der beim viral gegangen ist bei seinem Auftritt beim 10 Meter Luftpistolenschießen. In diesem Sport treten die ganzen Sportschützen ja mit diesem Sportequipment auf, diesem Hightech-Equipment, diesen Gestellen mit Blenden. Da gibt es so eine sogenannte mechanische Iris, habe ich diese Woche gelernt, wusste ich vorher nicht. Natürlich Gehörschutz gegen den Lärm und so. Und Yusuf Dikeç war dann einfach so mit einer Hand in der Hosentasche, Schlabber-T-Shirt, ohne irgendwelche speziellen Brillen, ohne Equipment, als wäre er einfach so reinspaziert, einfach so. Und dann holt er sich einfach die Silbermedaille mit seiner Leistung. Und das hat ihn halt dann so zur perfekten Vorlage gemacht für ganz, ganz viele Memes. Also der Held der Normalo, so das Symbol für einfach abliefern, ohne große Anstrengung. Und dann wurde er so ganz, ganz viel reingesetzt in Bilder von diversen Filmszenen, Pulp Fiction, John Wick. Ich habe hier noch so eine Meme-Vorlage, dabei kann ich auch nochmal rumzeigen.
Was haben wir denn hier? So eine Hightech-Schützin. New Manager trying to assert their dominance. Und da der 51-jährige Arbeiter, der in der Company seit Dekaden arbeitet und das ja, ist genau. Dann eher, ne?
Ja, genau, halt dieser Kontrast, ne? Wie war es denn so bei euch? Hattet ihr irgendwelche Lieblingsmemes von Olympia?
Hagen, fang du doch mal an, ja.
Snoop Dogg. Ah, Snoop Dogg. NBC hat Snoop Dogg nach Paris geschickt und ich liebe wirklich alles daran. Ja. Und er hat ja auch seine Freundschaft mit Martha Stewart irgendwie, wie die dann auch übers Reiten sprechen und er taucht irgendwie überall auf, feuert alle Leute an. Und sorry, ich liebe alles an dem Auftreten von Snoop Dogg und alles ist auch memebar und wird auch vermemt.
Aber der funktioniert auch ohne Meme, finde ich. Das also stimmt. Einfach nur, dass er da ist, ne?
Aber ist er nicht auch fast selber ein Meme einfach mittlerweile?
Ist er, ja.
Ja, also, also immer wenn er auftaucht, wird das auch zu Meme, eher irgendwie im Reitoutfit, wenn er zum Reiten geht, eher bei den Schwimmern und so, ist es super. Was ich halt so daran faszinierend fand, war, wie die Memes so eine ganz eigene Geschichte der Olympischen Spiele erzählen. Also jetzt nochmal das Beispiel Yusuf Dikic, der türkische Sportschütze, der wäre ja nicht viral gegangen, wenn es nicht vorher so viel Aufmerksamkeit gegeben hätte für eine andere Sportschützin, Kim Ye-ji aus Südkorea. Und die war dann eben so der große Kontrast zu ihm, weil sie hatte halt diese Hightech-Ausrüstung, war dann auch total cool mit so einer Kappe, die sie getragen hat. Aber sie war halt so ein bisschen anders, ernster, wie so ein Held aus so einem Science-Fiction-Film. Und dann kam er halt und das war dann der Kontrast. Und mir hat es auch ganz, ganz viel Spaß gemacht, diese ganzen Meme-Referenzen dann zu erkennen. Dafür war dann auch Snoop Dogg zuständig. Klar. Ja, weil ich habe hier so einen Clip dabei, da spricht er in einer NBC-Sendung über einen Helfer, der bei einem Schwimmwettkampf in den Pool gehüpft ist, um eine verlorene Schwimmkappe aufzusammeln.
That's my guy Bob the Cap Catcher. What he does is he jumps in the bottom of the pool, snatches up the caps from all of the swimmers that lose their hats.
The Cap Catcher?
He's the Cap Catcher, man, not the dog catcher, but the cap catcher.
Bob the Cap Catcher.
Let's go, Bob. I love his ensemble too. What an outfit.
Ja, der Cap-Catcher Bob, der gar nicht so heißt, das war dann auch ein Meme, eben dieser Typ, der in den Pool reingehüpft ist. Und ja, ich fand's super.
Ja, ich bin ja Schwimmer, habe ich ja schon öfter erzählt, deshalb haben mich diese ganzen Schwimmsachen besonders interessiert. Und Bob, the Cap-Catcher, das Lustige war ja auch, dass der dann so eine knappe Badehose anhatte, aber auch so ein Bäuchlein. Ja. Ne? Der sah so gar nicht nach olympischem Superathleten aus. Ja. Und der musste dann reinstimmen. Seine einzige Aufgabe bestand darin, verloren gegangene Badekappen aus dem Wasser zu fischen. Und ich glaube, es ist nur ein einziges Mal passiert, das war sein großer Auftritt sozusagen bei Olympia, ne?
Ja, total. Aber da gab es auch irgendwie so ein schönes Beispiel, weil ich auch wieder ein Meme gesehen hatte, über den Olympia-Urologen, der nur einen einzigen Einsatz hatte, nämlich als der französische Stabhochspringer leider die Stange gerissen hat.
Herrlich, ja. Wenn wir nochmal zurückkommen, warum hat das eigentlich so gut funktioniert, dieses Zusammenspiel von Olympia und Memes, wenn wir das so ein bisschen auseinandernehmen?
Ja, ich wollte das ein bisschen besser verstehen, habe mir deshalb Hilfe von Social Media und Meme-ExpertInnen geholt und Dirk von Gehlen vom Think Tank der Süddeutschen Zeitung, der beschäftigt sich ja seit vielen Jahren mit Memes und der hatte dann folgende Theorie.
Ja, wir sind alle keine SpitzensportlerInnen, wir können das alle nicht, aber wir nehmen eine Szene und machen sie uns zu eigen. Also wenn man es pathetisch sagen will, sind wir Teil des olympischen Geistes, indem wir so einen Schnipsel aus Olympia rausnehmen, der aber eben nichts mit dem Sport oder der Show zu tun hat, sondern durch den Kontextbruch, was ganz anderes vorher war, dann aber meins wird. Und das ist, glaube ich, der Zauber, den da gerade alle spüren.
Ja, also durch diese Memes können wir uns dann selber sehen in den Menschen, die gerade diese Höchstleistung erbringen und fühlen uns dann selber wie ein Teil der Spiele. Also so ein bisschen wie so ein bisschen Dasein, so, obwohl man auf der Couch mit TikTok sitzt. Und ich hatte das so zumindest vorher noch nie so gespürt bei den Olympischen Spielen. Ich habe mich auch vorher nie wirklich richtig für die Olympischen Spiele interessiert, muss ich zugeben. Und das scheint auch nicht nur mir so zu gehen. Laut dem Olympischen Komitee, dem IOC, sei das Engagement, also die Interaktion mit den Inhalten der Olympischen Spiele auf Social Media über 80% höher als noch bei den letzten Spielen 2021 in Tokio.
Mhm. Gibt es denn eigentlich Erkenntnisse darüber, warum diese Memes dann so erfolgreich waren? Warum es auch so ein Interesse auf Social Media gab an den Olympischen Spielen? Hat das jemand sich angeguckt?
Ja, es scheint wirklich kein Zufall zu sein. Also das IOC, das hatte immer sehr, sehr strenge Regeln für Social Media. Die SportlerInnen, die durften zum Beispiel auf dem Feld gar keine Smartphones mit sich tragen. Irgendwie Selfie auf dem Siegertreppchen war undenkbar. Dieses Mal wurde das erstmalig gelockert, diese Regeln. Sie dürfen auch selber Inhalte machen von da. Es gibt dann immer noch ein paar Einschränkungen, klar. Aber es gibt noch einen anderen Grund und das hat mir Alexandra Janewska erklärt. Sie leitet beim Spiegel das Community-Team der Social Media Redaktion.
TikTok hat sich dazu geäußert, das Internationale Olympische Komitee aber auch, also der IOC, dass man auch bewusst Kooperationen miteinander eingegangen ist. Also die Übertragungsrechte von Olympia liegen beim IOC und die sind meistens sehr streng geschützt und kommen auch Fernsehsendern oder Vereinigungen zugute. In Deutschland zum Beispiel ARD und ZDF. Da wird dann auch sehr viel Geld dafür bezahlt und dass Social-Media-Kooperationen stattfinden, ist eigentlich sehr unüblich gewesen bis jetzt.
Ja, und TikTok hat zum Beispiel einen sehr prominenten extra Bereich zu den Olympischen Spielen. Da war ich dann irgendwie die letzten zwei Wochen immer wieder drauf und habe irgendwie geguckt, was es da Neues gibt. Auch viele Inhalte von den Redaktionen von ARD und ZDF, aber auch von US-Sendern zum Beispiel, die dann diese viralen Clips erstellt haben. Und es scheint auch so, dass es bei den Spielen nicht unbedingt die gleichen Rechte für alle Plattformen gelten. Es hat zumindest Alexandra Janewska gemerkt, als sie versucht hat, ein TikTok-Video hochzuladen, in dem jemand Bob the Cap Catcher auf dem eigenen Fernseher filmt. Und sie wollte das auf Instagram teilen.
Ich habe es eben versucht, bei Instagram zu teilen und wurde innerhalb von Sekunden blockiert. Also die Story wurde blockiert, nicht veröffentlicht und gelöscht. Und Instagram hat mir noch den Hinweis gegeben, dass erkannt wurde, dass das Content ist, der zu Olympia gehört und zu dem ich nicht die Rechte habe.
Ja, und bei TikTok ging das offensichtlich. Ich habe auch beim IOC gefragt, wie eigentlich so die Regeln jetzt sind für ganz normale NutzerInnen, ob es erlaubt ist, Videos der Wettkämpfe zu teilen, ob es da für unterschiedliche Plattformen unterschiedliche Regeln gibt, aber ich habe keine Antwort bekommen.
Mhm. Jetzt enden die Olympischen Spiele, gibt dann noch eine große Abschiedsparty. Was glaubst du, was bleibt dann von diesen Memes?
Ich glaube, das wird nachhallen. Mhm. Also Dirk von Gehlen und Alexandra Janewska waren auch dieser Meinung, dass das hier nochmal so einen Symbolcharakter haben wird. Die Olympischen Spiele haben also für mich jetzt wirklich so gezeigt, dass Memes so ein verbindendes Element sein können, dass sie zur Identifikation, zum Mitmachen einladen, dass sie auch so das Interesse erhöhen an solchen Veranstaltungen. Und die Arbeit des IOC hat ja auch gezeigt, man kann die Memes vielleicht nicht steuern. Also sie haben jetzt die Memes nicht selber gemacht oder so. Man kann es nicht erzwingen, aber man kann zumindest Rahmenbedingungen dafür bieten, indem man eben mehr erlaubt, mitzumachen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass wir sehen werden, dass bei den kommenden Veranstaltungen so mitgedacht wird, wer ist jetzt unser Snoop Dogg, ja, welche Leute sind so sympathisch wie der Pauschenpferd-Sportler.
Der Turner auf dem Pferd, ja. Ne? Der einfach geschlafen hat die ganze Zeit. Ne?
Der hat meditiert, der hat sich vorbereitet auf seinen großen
Auftritt. Der hatte so eine Clark Kent-Brille und dann praktisch, als er aufs Pferd musste, Mannschaftswettbewerb im Turn, dass er aufgewacht, losgegangen und hat abgeliefert.
Ja,
ne?
Und er ist auch so ein Nerd mit seinem Rubik-Würfel und so als Zauberwürfel. Also ja, genau. Also ich glaube so, dass man denkt, man muss solche spontanen Momente erlauben.
Mhm. Können denn Memes auch negativ sein? Also ich nur mal so als ganz kurzes Beispiel, eins meiner Lieblingsmemes vom Schwimmen in der Seine beim Freiwasserschwimmen. Das war so ein Bild von Gollum hier aus Herr der Ringe. Ne? Also das kleine verschrumpelte Monster, wenn man so möchte, stand da im Wasser und so. Und die Schwimmer haben sich so drüber lustig gemacht. So sehen wir in ein paar Tagen aus, wenn wir nach dem Wettkampf hier aus dem Wasser steigen. Also praktisch die Bakterien oder Chemikalien oder was da immer im Wasser ist, wird uns irgendwie zu kleinen Monstern machen. Mhm. Ist ja ein lustiger Umgang mit aber einem ernsten Thema, weil die Gesundheit der Sportler stand ja auf dem Spiel, wenn man so möchte. Und dann gab es ja auch noch die Aufregung zum Beispiel um die Boxerin, ne? Imane Khelif.
Ja, genau. Ich finde, das ist auch so eine Sache, wo man zeigt, also da hatte sich das ja auch aufgeladen an diesem Bild, an irgendwie einem kurzen Video von ihr, wie sie die andere Sportlerin schlägt und wo es dann irgendwie diese Aufregung gab von wegen, ist sie eine Transfrau, was auch immer, was halt nicht belegbar ist im Moment. Und ich habe das Gefühl, ja, da sieht man, dass Memes natürlich auch zu Hass und Hetze und Missinformationen benutzt werden können, weil da natürlich Leute da selber was hineininterpretieren und so ein trennendes Element auch sein können natürlich. Mhm.
Memes und die Olympischen Spiele. Ein großes Feld. Mal sehen, ob das den Menschen irgendwann langweilig würde. Ich kann es mir nicht vorstellen. Und deshalb muss man sich eigentlich schon wieder auf die nächsten Olympischen Spiele freuen oder was da als sportliches Großereignis kommt. Breitband ist zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an Marie Zinkan, Redakteurin dieser Breitband-Ausgabe. Vielen Dank Dennis Kogel und Hagen Taschüren.
Gerne. Sehr gerne.
Und an unseren Techniker Hermann Leppich. Wir freuen uns über Unterstützung. Liken, teilen, folgen, wo immer das möglich ist. Und Feedback gerne an breitband@deutschlandfunkkultur.de. Ich bin Martin Böttcher. Bis demnächst.